Ich freue mich, dass ich euch von hier vorne begrüßen darf. Und ich habe so das Empfinden, ihr seid so angekommen. Habt auch eure Herzen nicht zu Hause vergessen, sondern sie mitgebracht, erwartungsvoll. Ich glaube, es ist immer eine gute Entscheidung, auch am Sonntag oder insbesondere am Sonntag in Gottes Haus zu kommen. Gemeinschaft zu haben, miteinander auch mal zu reden. Wie geht's dir? Wie bist du durch die letzte Woche gekommen? Was bewegt dein Herz? Ich glaube, Gott freut sich, wenn seine Kinder Gemeinschaft haben. Gott hat uns sein Wort gegeben, möchte uns dienen und auch ich möchte auch das mit euch teilen, was auf meinem Herzen ist. Vielleicht noch einen Satz vorweg. Wir hatten dieses Wochenende zusammen mit unseren Alpha Kids, das sind also die ab 12 bis 14, so ein Highlight-Event-Wochenende, haben uns mit den Kindern im Klettergarten in Duisburg getroffen. Nachmittags hier gegrillt und dann abends waren wir in der Jugend, haben uns auch das Fußballspiel am Abend nicht nehmen lassen, heute Morgen dann gemeinsam gefrühstückt und ich bin dankbar, dass wir auch alle Kinder wieder gesund bei unseren Eltern, bei ihren Eltern abgeben dürfen, dass sie wohlbehalten und auch bewahrt diesen Tag überstanden haben. In so einem Klettergarten kommt man auch schon mal an seine Grenzen, so ist das Leben. Das Leben führt uns an Grenzen. Ja, an denen wir merken, upsa, da haben wir möglicherweise unsere Schwächen. Da muss ich mich trauen, Dinge zu tun. Da habe ich keine Übung drin, da bin ich nicht sicher. Ich war wirklich erstaunt über auch unsere Kinder. Es ist gar nicht so einfach, sie einzuschätzen, was an Potenzial in ihnen drin steckt. Wisst ihr das eigentlich, ihr Eltern? Was an Potenzial, an Mut, an allem Möglichen in ihnen drin steckt? Das sieht man ihnen von außen gar nicht so ohne weiteres an. Aber wenn sie in entsprechenden Situationen sind, gerade an so einem Hochseilgarten, stehen vor Herausforderungen, dann kneift der andere und der andere ist mutig und geht voran. Wir haben einige der Kinder gesagt, wir haben richtig viel gebetet, als wir da oben standen auf diesen Bäumen. Es freut mich. Sie haben gelernt, auch in Krisen, in Angstsituationen mit Gott zu reden. Aber das ist nicht mein Thema für heute. Ich möchte euch mal fragen, kennt ihr Krisen in eurem Leben? Wer sitzt hier und behauptet von sich, also Krisen sind eigentlich mir noch nicht bekannt? Gibt es jemand, der sagt, ich bin nicht in Kenntnis von Krisen? Also zumindest nehme ich so ein Publikum wahr, das durchaus auch in Krisen möglicherweise steckt oder Krisen hinter sich hat. Und es ist interessant, wenn wir auch in Gottes Wort schauen, finden wir eine ganze Menge auch zu diesen Themen. Wir finden Menschen, die selbst in Krisen steckten, aber die dabei nicht zugrunde gegangen sind, sondern manches Mal auch in wunderbarer Weise Gottes Hilfe vielleicht fast auf den letzten Drücker erlebt haben. Ich möchte mit euch zusammen mal so einen Mann mir heute uns anschauen. Und lese da mal eine längere Passage aus dem 1. König, ab 1. König Kapitel 19, ab dem Vers 1, ich glaube bis zum Vers 15. Es spricht von Elia. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte. Was hatte er getan? Er hatte diesen Baalspriestern den Gar ausgemacht, über 400 sind nach dieser Begegnung dort haben das nicht überlebt. Das berichtete Ahab seiner Frau, vor allem wie die Propheten Baals mit dem Schwert getötet wurden. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichtete: Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du ein toter Mann, das schwöre ich. Ab Vers 3, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden von Juda. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er an einem Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Das spricht nach einer tiefen Krise. irgendwann wird es mich sowieso treffen wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Er streckte sich unter dem Ginsterstrauch aus und schlief ein. Und plötzlich wurde er wachgerüttelt. Ein Engel stand bei ihm und forderte ihn auf: Elia, steh auf und iss. Und als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Doch der Engel des Herrn kam wieder, rüttelte ihn zum zweiten Mal wach und sagte: Steh auf und iss. Befahl er ihm noch einmal: Sonst schaffst du den langen Weg vor dir nicht. Da stand Elia auf, aß und trank. Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er 40 Tage und Nächte hindurch wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Und plötzlich sprach der Herr zu ihm: Elia, was tust du hier? Elia antwortete: Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen. Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin alleine übrig geblieben und jetzt trachten sie mir nach meinem Leben. Und da antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus, tritt vor mich, denn ich will an dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, und auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht da drin. Und dann hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück, blieb dort stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: Was tust du hier? Und so weiter. Später gibt Gott ihm einen Auftrag. Das ist eine spannende Geschichte. Vielleicht fragt ihr: Okay, der Elia, der lebte jetzt schon einige tausend Jahre in der Vergangenheit. Es fällt mir nicht einfach, dort einen Bezug vielleicht zu meiner Situation, zu meiner Lebenssituation herzustellen. Lasst uns mal genau ins Gottes Wort schauen. Ich bezeichne gerne Gottes Wort auch, ich bin nicht der Einzige, als ein Handbuch fürs Leben. Wer würde mir da zustimmen? Guido ist der spontan der Erste. Ja. Wenn wir mal ehrlich sind, der Stellenwert von Gottes Wort in unserer Gesellschaft, nach meiner Beobachtung, ist der zunehmend auf dem Rückzug. Ja? Würdet ihr mir da zustimmen? Selbst ich kann mich, als ich vor 25 Jahre, na, es war schon noch länger, über 30 Jahre, im Religionsunterricht war, nicht erinnern, dass wir jemals in der Bibel gelesen haben. Ich weiß nicht, wie es euren Kindern geht, ob die noch in der Bibel lesen im Religionsunterricht. Fragt sie mal. Ich habe den Eindruck, es ist auf dem Rückzug, Gottes Wort. Wenn man mal nach dem Wert auch von der Bibel für die Menschen fragt, fragt doch mal eure Kollegen, eure Nachbarn. Vielleicht kriegt ihr dann so fragende Gesichter und die meinen, ihr sprecht von eBay, was man für eine Bibel bekommt. Aber ich glaube, für vielen ist die Wichtigkeit des Wortes Gottes kein Begriff. Auch unter Christen ist oftmals zu beobachten, dass Gottes Wort nicht den Stellenwert einnimmt, den Gott ihm eigentlich zumisst. Ja, mir ist das einfach wichtig, das nochmal hervorzuheben. Ich möchte aber auch keinem ein schlechtes Gewissen machen, weil er vielleicht zu wenig in Gottes Wort liest und er so manches Mal auch ein schlechtes Gewissen diesbezüglich hat. Es ist ein Handbuch fürs Leben. Es ist für mich kein Fotoalbum oder irgendwie was man so in den Bücher, ins Bücherregal stellt und dann sich daran freut, dass man es hat, wie so eine Enzyklopädie. Die Bibel ist ein Handbuch fürs Leben. Und ich glaube, man tut gut daran, auch mit einem offenen Herzen, auch mal mit einer guten und gesunden Dosis Gebet, täglich dieses Wort einfach mal auch in die Hand zu nehmen, da drin zu lesen, zu sagen: Gott, rede zu mir durch dein Wort, sprich doch mal, mach mal ein Wort lebendig. Ich glaube, das ist die Bibel eins dieser seltenen Bücher, in der es vorkommt, dass ein Wort lebendig wird. Dieser tote Buchstabe auf einmal bekommt einen Bezug zu deinem Leben. Du merkst, jetzt redet Gott durch sein Wort, durch seinen Geist zu dir. Es ist eine wunderbare Erfahrung, wenn Gottes Wort genau diesen Stellenwert in unserem Leben bekommt. Wir merken, es ist uns Speise. Wir mit offenem Herzen da reinschauen. Ich kann euch nur ermutigen, ihr Christen, lasst Gottes Wort nicht verstauben. Lasst es nicht zu einem von mir aus Ehrenplatz in eurem Bücherregal werden, was aber in eurem Leben keinen Bezug mehr hat. Lasst es zu einem wirklichen, echten Handbuch fürs Leben werden. Das ist meine wärmste Empfehlung. Christen, die Gottes Wort lieben und darin leben, werden merken, wie sie auch Gnade haben und Kraft bekommen. Ich glaube, wenn Fragen in deinem Leben unbeantwortet sind, sowas soll es ja geben, oder gibt es sowas nicht? Unbeantwortete Lebensfragen. Herr, was hast du mit meinem Leben vor? Wie soll ich das, was ich da erlebe, einordnen? Wenn vielleicht auch Gefühle mit dir ihr Spiel treiben und du bist innerlich so unruhig, von Angst gepackt, von Zukunftsängsten. Das soll es auch unter Christen geben. Auch ich kenne das in meinem Leben. Vielleicht bist du in so einer Lebenssituation, wo dich ein Erlebnis oder auch eine Phase deiner Vergangenheit nicht loslässt. Du voller Fragen bist und sagst, was ich da erlebt habe, wie soll ich das jemals verarbeiten? Seltsame Gedanken, es sind die Zugang sich vielleicht zu deinem Herzen verschaffen. Ich glaube, auch dann sollst du, und das möchte ich dir warm ans Herz legen, so eine Erfahrung machen, dass Gottes Wort ein unverrückbarer Anker bleibt. Gottes Wort ist ein unverrückbarer Anker. Und ich möchte das euch nochmal unterstreichend auch ans Herz legen. Nehmt euch regelmäßig Gottes Wort zur Hand. Bleibt da drin, seid da drin zu Hause. Gottes Wort sagt übrigens von sich selbst. Im Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Ja, wunderbar. Kommen wir mal zurück zu dem Elia. Es beschreibt an dieser Stelle, ich habe sie euch ja vorgelesen, die Lebenssituation von Elia. Zunächst sei vielleicht von Elia gesagt, er war ein Mensch, so wie wir. Also er war nicht anders in der Form, sondern er hatte Stärken gehabt. Ich glaube, auch du hast Stärken. Ich gehe davon aus, Gott hat in jeden von uns, die wir hier sitzen, etwas hineingelegt, was ihn in besonderer Weise auszeichnet. Eine ganz besondere Stärke. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal an dir selbst entdeckt hast, was deine Stärke ist. Elia hatte Stärken in seinem Leben. Und sei nicht neidisch auf ihn. Ich glaube, auch du hast besondere Stärken in deinem Leben. Es ist wichtig, so auf die Suche zu gehen. Ich habe bei mir im Garten eine Pfingstrose und die beginnt zuerst natürlich nur zu wachsen und hat so Tischtennisball große Knospen. Und es wäre doch schade, wenn dieses Potenzial, was dort in dieser Pfingstrose drinsteckt, ich weiß nicht, ob ihr so ein Blütenbild vor Augen habt, wenn es stets verschlossen bliebe. So wäre es auch mit Potenzial, was Gott in dein Leben hineingelegt hat, wenn es verschlossen bliebe und nicht zur Entfaltung kommt. Und so kommt irgendwann mal der Tag, wenn denn die Bedingungen stimmen, die Sonne da ist, wo sich diese Pfingstrose entfaltet. Und ich glaube, so ist es auch mit Begabung und mit Stärken, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Es ist gut, wenn sich Dinge entfalten. Elia war so ein Mensch, ich glaube, ihn zeichnete aus, dass er kühn war, dass er eine geistliche Gabe auch des Glaubens hatte und die setzte er ein. Ich weiß nicht, welche Gabe du in deinem Leben bisher entdeckt hast. Vielleicht weißt du selber. Ich möchte dich ermutigen, so wie Elia, der eine Gabe in seinem Leben hatte, der Kühnheit und des Glaubens, bring das, was Gott auch in dein Leben hineingelegt hast, zur Entfaltung. Elia hatte Stärken in seinem Leben gehabt. Auf der anderen Seite, und auch das macht den Elia menschlich, er hatte auch Schwächen in seinem Leben. Übrigens, vielleicht warst du bis jetzt der Meinung, Schwächen, da hast du am meisten von abgekriegt. vielleicht zu viel sogar, zu wenig Stärken, zu viel Schwächen. Sowas soll es geben, dass Menschen in dieser Selbstwahrnehmung so ein Stück weit in eine Lebenskrise geraten und sagen, ich scheine nur Schwächen in meinem Leben entdecken zu können, aber zu wenig Stärken. Ich möchte dich trösten. Elia, ein Mensch mit vielen Stärken, hatte auch große Schwächen in seinem Leben. Ein Mose mit vielen Stärken hatte auch große Schwächen. Ich kenne keinen Mann in der Bibel, keine Frau in der Bibel, die auch einen großen Namen hatte, in deren Leben es nicht auch genauso Schwächen gab. Insofern möchte ich dich ein klein wenig trösten, ein klein wenig ermutigen, wenn die Schwächen, die dir vielleicht in deinem Leben vor Augen stehen, zu groß erscheinen. Sei ganz unbesorgt. Auch das ist ein Teil deines Lebens und Gott möchte und ist bei dir. Und lass dich nicht in diese Ecke treiben, dass du sagst, ich habe nichts abbekommen. Elia hatte eine Gabe gehabt, das war eine Gabe des Glaubens. Und ich glaube, ich habe mich öfter schon mal gefragt, wie kann man Glauben lernen? Das zeichnete den Elia aus. Wie kann man Glauben lernen? Ich persönlich weiß kein wirkliches Rezept. Ich kann euch nicht sagen, lege dies und das zusammen, lese die und jene Bibelstelle. Das Ergebnis wird dann Glauben in deinem Leben sein. Glauben ist auch eine Gabe des Heiligen Geistes. Es ist eine Gabe, die Gott gibt. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich glaube, wer Glaubensmut in seinem Leben hat, und ich spreche wirklich von Glaubensmut, ja, der hat etwas ganz Besonderes bekommen. Elia hatte diese Gabe in seinem Leben entdeckt und er war einer gewesen, den Gott gebrauchen konnte, weil er bereit war, zur Entfaltung zu bringen, was Gott in sein Leben hineingelegt hat. Und Glaube ist wunderbar. Ja. Übrigens, Jesus war auch in besonderer Weise ein Mann des Glaubens. Hätte er keinen Glauben gehabt, hätte Jesus selbst, ich könnte mir vorstellen, so als strategisches Gedankenspiel sich entschieden, ich komme mit einer Armee auf diese Welt. Er hätte sich ja auch entscheiden können, ich komme mit irgendeinem Bankhaus im Rücken quasi auf diese Welt und werde mit den Möglichkeiten dieses Bankhauses quasi meinen Auftrag erledigen. Er könnte sich auch entscheiden, ich mache es mit Macht oder mit Ruhm. Nein, all das hat Jesus nicht mitgebracht. Jesus hatte auch diese Gabe, diese göttliche Gabe des Glaubens in seinem Leben als eine besondere Stärke. Und er hat allein auf seinen Vater vertraut. Und ich möchte auch dir sagen, vielleicht weil deine Schwächen dir möglicherweise so sehr vor Augen stehen und du oftmals davon auch, dass so dein Horizont darstellt. Gott hat auch Stärken in dich hineingelegt. Gott möchte, dass die Gabe des Glaubens auch in deinem Leben reift, sie zur Entfaltung kommt. Er möchte dich gebrauchen. Ich sage ganz deutlich, Gott sucht Männer und Frauen, die Gabe des Glaubens in ihrem Leben zur Entfaltung bringen, die kühn sind, die mal was wagen und sagen, Gott, ich weiß nicht, wie es klappen soll. Das wusste der Elia auch nicht. Er wusste auch nicht in diesem Kampf gegen diese Priester, die ihm ja ans Leben wollten, wie es klappen soll. Aber er hat auf Gott vertraut. Ihr kennt diese Story, ich habe die als Kind so faszinierend gefunden. Fordert diese Baalspriester heraus, hör mal, tanzt doch mal um euer Opfer, um euren Altar. Und wenn euer Gott lebt, dann wird er zeigen, was er drauf hat und es wird Feuer fallen. Sie tanzten und ritzten sich, er verspottete sie, dann war er an der Reihe. Dann hat er sogar noch rund um seinen Altar einen Graben ausheben lassen und dann die Wasserträger, wo die das Wasser herbekommen haben, weiß ich nicht, weil das regnete schon seit 3 Jahren nicht mehr in Israel, hat der Wasser noch rund um diesen Altar kippen lassen und sagte dann in diesem Gebet, Vers Kapitel 18, Herr, ich weiß, dass du lebst und jetzt zeige du, dass du der lebendige Gott bist. Das war ein Ausdruck des Glaubens von Elia in seinem Leben. Und Gott lässt dieses Feuer fallen und verzehrt dieses Opfer. Es leckt dieses Wasser rund um den Altar auf. Bis dahin war Elia, das war eine wirkliche starke Glaubenssituation in seinem Leben. Ich glaube, Gott sucht heute noch Männer und Frauen, die kühn sind, auch im Umgang mit Gott, mit seinem Wort, im Umgang vor anderen Menschen. Dass wir nicht zurückhaltend sind, und dass wir uns unseren Glauben an unseren lebendigen Gott von keinem rauben lassen. Das kann auch manches Mal heißen, wenn jemand mal krank ist, in Lebenssituationen sind, die wirklich Krisen sind, dass Gott dich hinschickt und sagt, bete mal mit ihm. Investiere Glauben in mich, ich möchte dich gebrauchen. Wenn Menschen, wenn Christen Glaubensmut haben in ihrem Leben und sagen, ich möchte, dass diese Gabe zur Entfaltung kommt, dann kann Gott sie in wunderbarer Weise einsetzen. Ja? Gott wird auch dich ermutigen und zeigen, er ist mit dir. Ich möchte euch ermutigen, seid Männer und Frauen des Glaubens, so wie Elia einer war. Investiert in den lebendigen Gott euren Glauben und er hört auch und er ist dabei. Diese Erfahrung hat Elia gemacht, aber dann kam die andere Seite. Jetzt kam die Krise und das machte den Elia zugleich wieder so unglaublich menschlich. Von einem Tag auf den anderen änderte sich seine Lebenssituation. Es war dann der Ahab gewesen, der entschied, morgen, das schwöre ich dir, mein Lieber, bist du ein toter Mann. Diese Krise und auch diese Worte, die haben den Elia getroffen bis ins Herz hinein und haben alles, was in der Vergangenheit war, wie so eine große Welle weggeschwimmt. Und ich bin der festen Überzeugung, sowas gibt's auch heute noch, dass du viele Erfahrungen mit Gott gemacht hast, dich investiert hast, aber es sein kann von einem Tag auf den anderen, dass Krisen auch in dein Leben hineintreten und dich die nackte Angst packt in deinem Herzen. Wenn ich an die Situation mit Mirko denke, was das für so eine gewaltige Welle war, die auch mein Herz gepackt hat, von Reinhard und Sandra und auch von euch. Das ist schon, sind schon tiefe Krisen, auch durch die wir gehen müssen. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation ihr, die ihr vor mir sitzt und zum Teil lächelt, ihr gerade jetzt steckt, in welchen innerlichen Lebenskrisen und Glaubenskrisen ihr vielleicht steckt. Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Ich denke, auch ihr wisst das. So die Erinnerung an die Segnung und an die Kraft Gottes so langsam verblasst, aber ihr zur Zeit keinen Glauben mehr habt. Elia war ein Mensch wie du und ich und ihn packte die nackte Angst. Er rannte um sein Leben und war einfach nur auf der Flucht gewesen. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der vor Angst gefeit ist. Angst hat in jedem oder für jedes Leben immer das Potenzial, Lebenskrisen einzuleiten. Wenn Angst sich Zugang zu deinem Herzen verschafft, ist das ein Potenzial, dass daraus eine wirkliche tiefe Lebenskrise erwächst. Ich kann da leider nicht mitreden. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert oder in der Gefahr steht, ihn zu verlieren. Aber wenn die Angst auch für deine Zukunft dein Leben packt, kann das dazu führen, dass du in eine Lebenskrise gerätst. Du einfach nicht weißt, wie geht es weiter. Vielleicht kennst du so eine Erfahrung, stehst da mittendrin, hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Vielleicht hast du Angst auch, wie deine finanzielle Zukunft sich entwickelt. Hast schon alles zusammengezählt, vielleicht schon alles hinter dir, auch von Beratung und dergleichen, siehst aber keinen Ausweg. Egal, wie rum du es drehst, es bleibt immer ein Minus am Ende des Monats. Und du merkst, wie Angst dein Leben packt, was es auch sein mag. Angst ist vielfältig und auch die Auslösung von Angst, die sind vielfältig. Ich glaube, keiner, der hier sitzt, kann sagen, das ist kein Problem für mich. Ich glaube, jeder hat Situationen in seinem Leben, wo die Angst quasi ihn packen will, wo Lebenskrisen auch dort eingeleitet werden können. Ich weiß nicht, aus welcher einer aktuellen Perspektive du dein Leben betrachtest. Bist du in einer Situation der Angst, wo es innerlich dich packt, dein Herz ist in Unruhe, du kannst nicht abschalten, du merkst, du bist wie ferngelenkt. Deine Nächte dienen nicht mehr der Erholung, sondern nur zu diesem Hamsterrad der Gedanken. Kann sein, dass es so ist und du einfach nicht weißt, wie soll ich hier rauskommen. Ich glaube, Gott sieht dein Herz. Gott kennt deine Lebenssituation. Vielleicht hat er dich auch gerade heute hier hingeführt, um dir zu begegnen, um zu deinem Herzen zu reden in deine Lebenssituation. Wisst ihr, Auch Jesus hatte Situationen und Momente der Angst gehabt. Jesus selbst in Gethsemane war so an einem Grenzpunkt gewesen, wo er sich mit der Angst auseinandersetzen musste. Der Angst vorm Sterben, der Angst, ob er diesen Weg gehen könne. Insofern möchte ich auch dich ermutigen. Hab keine Angst davor, über Angst zu reden, die auch in deinem Leben ist. Auch mit Gott. Wenn du das in dich hineinfrisst und es sich in dir breit macht, dann sieht es schlecht aus. Der Elia, der rannte davon, aber in seinem Herzen oder auch über seine Lippen sagte er dann diese Sätze: Herr, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und dann formulierte er sogar noch einen weiteren Satz, ich übersetze ihn mal, wo er sagte: Herr, ich will nicht mehr, lass mich sterben. Ich glaube, das kann auch in deinem Leben der Fall sein, dass du an solch einer tiefen Lebenskrise angelangt bist, wo du sagst: Herr, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr. Und vielleicht sogar noch weiter, dass du sagst: Ich will auch nicht mehr, lass mich sterben. Ich habe schon mit Kindern auch aus dieser Gemeinde gesprochen, die mir gesagt haben: Ich kenne auch solche Gedanken, dass ich nicht mehr will. Das erschreckt uns. Aber auch sowas kann es geben. Tiefe Lebenskrisen durch Angst ausgelöst, die in dein Leben hineinkommen, wo du solche Fragen dir stellst oder auch so eine Sache Gott sagst. Interessant, dass Gott den Elia begleitet hat und dass scheinbar Gott auch jede Gedankenformulierung vom Elia kannte. Und er hat ihm zugehört. Er fiel dann in diesen Schlaf hinein. Und irgendwann mal, das war ja wie ein Hilferuf: Herr, ich kann nicht mehr, Herr, ich will nicht mehr, weckt ihn Gott durch einen Engel. Ich weiß nicht, wo der herkam. Der hatte auch die Kunst, Dinge zu backen. Jedenfalls standen quasi vor dem Elia ein Wasserkrug und ein gebackenes Brot. Gott hat so an diesem tiefsten Punkt auch dieser Krise den Elia nicht alleine gelassen. Er hat ihn nicht in einen Schlaf fallen lassen, aus dem er nicht mehr aufgewacht ist, sondern er weckte ihn an diesem Tiefpunkt. Und ich glaube auch, das ist ein Kennzeichen für Gott auch heute noch. Gott geht mit dir durch deine starken Zeiten, aber er ist auch bei dir, er ist auch bei uns, mitten hinein in die Krise. Bis an die Tiefpunkte deiner Krise ist Gott dabei. Und dann, wenn dieser Satz auch über deine Lippen kommt: Herr, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, dann ist es Gott, in dem Fall sehen wir das, der das gehört hat und der entschieden hat: Ich möchte nicht, dass du stirbst. Ich möchte nicht, dass du dich aufgibst, dass du an deiner Schwäche zugrunde gehst. Sondern er hat in der Form von außen einfach dafür gesorgt, dass dem Elia Wasser und auch Brot zur Verfügung gestellt wurde. Unser Leib braucht natürlich Wasser und auch Brot. Das ist Nahrung, das ist Trinken. Weil wir wissen auch aus Gottes Wort, dass Jesus selbst sagte: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt von sich selbst: Ich bin das Wasser des Lebens. Und jeder, der von mir trinkt, der wird nicht mehr durstig sein. Und ich glaube, darin ist eine tiefe biblische und auch geistliche Wahrheit verborgen, dass an deinen Lebenskrisen es nicht nur um gute Ratschläge von außen geht, sondern es darum geht, dass du auch an diesem Punkt Jesus begegnest. Mach gerne nochmal diesen Rückschluss auch auf Gottes Wort, dass an diesem Tiefpunkt Gottes Wort dich auffängt, weil es dir Speise wird. Es ist interessant, er fand gebackenes Brot vor seinem Kopfe liegen, Wisst ihr, Brot muss immer gebacken sein. Wenn es nicht gebacken ist, dann wäre es ja nur Teig. Ich glaube, es ist insofern auch durchaus ein Bild auch für eine Predigt. Es braucht jemanden, es braucht Menschen, es können auch andere sein, die da etwas zubereiten, damit es am Ende auch zu Brot wird, bekömmlich wird. Insofern ist es auch immer eine gute Entscheidung, in Gottes Haus zu kommen, regelmäßig auch Predigten zu hören. Auch zudem sagt Gott, versäumt die Gottesdienste nicht. Ich glaube, es ist wie eine Zubereitung auch des Wortes Gottes. Und vielleicht ist auch heute so ein Tag, wo auch neben dir Gott gebackenes Brot hinstellt und sagt, hier, nimm, iss und trink. Wisse, Gott lässt dich nicht allein. Gott hat den Elia dann nicht alleine zugrunde gehen lassen, sondern er war bei ihm. Und an diesem Tiefpunkt hat Gott selbst die Versorgung von dem Elia sichergestellt. Ich vertraue, dass auch das für dein Leben gilt. Dass Gott auch an deinen Tiefpunkten, an euren Tiefpunkten, wenn ihr auch sagt, ich kann nicht mehr, vielleicht auch sagt, ich will nicht mehr, wird Gott die Versorgung auch für euer Leben sicherstellen. Da bin ich sicher. Da bin ich sicher. Gott möchte, dass allen Menschen geholfen wird. Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie erkennen, es ist Jesus. Es ist Jesus, der den Weg zum Vater gebahnt hat. Jesus, der über meinem Leben steht und der mich einlädt, zu sagen, gib mir deine Hand. Ich will bei dir sein. Ich will dein Leben begleiten. Ich will vorweggehen. Ich möchte vorangehen. Folge mir. Entscheide dich. Entscheide dich. Steh auf. Beginn zu essen und zu trinken. Entscheide dich, Jesus zu folgen. Auch an diesen Tiefpunkten in deinem Leben, das ist Speise und das wird dir die Kraft sein, auch die, die Gott für dich vorbereitet hat. Ich komme zu einem letzten Aspekt. Als Elia sich entschieden hatte, ich stehe auf, ich folge diesem, was der Engel mir sagt. Ja, das heißt, ich erhebe mich innerlich und sage, ich mache da einen Schlussstrich. Ich will nicht mehr, sage ich nicht mehr, sondern ich sage, ich entscheide mich, ich gehe weiter. Das ist wichtig, das ist deine Entscheidung, zu sagen, ich gehe weiter in meinem Leben. Ich gebe mein Leben nicht auf. Beginnst zu essen und zu trinken. Dann führte Gott den Elia weiter und sagte, ich möchte dir begegnen. Ich lese gerne nochmal diese Passage, weil ich glaube, sie ist entscheidend und ich möchte sie auch als ein Reden Gottes auch in unsere Mitte stellen. Vers 11. Da antwortete ich ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus, tritt vor mich hin, denn ich will vor dir vorübergehen. Auf einmal zog ein heftiger Sturm heraus, riss Felsbrocken aus den Bergen, zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war nicht der Herr. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elisa ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Inmitten dieser Krise hat Gott sich, oder am Ausgang dieser Krise hat Gott sich entschieden. Und das zeigt sein Herz und es hat sich bis heute nicht verändert. Ich möchte diesem Elia begegnen. Und es ist eigenartig oft sehr eng miteinander verknüpft, dass Lebenskrisen eng verknüpft sind damit, dass Gott dir begegnen möchte. Interessant, was hier passiert ist. Es waren da drei Aspekte benannt. Es kam zuerst ein Sturm, danach gab es ein Erdbeben und ein Feuer. Ich glaube, alles drei Aspekte, die auch mit Gott in Verbindung gebracht sind. Ich spreche dort von einem Gottesbild, was wir auch in unserem Herzen tragen. Vielleicht bist du geprägt von einem Gottesbild, wo du sagst, der Herr ist wie ein Sturm, es packt mich, es muss sich irgendwas um mich herum bewegen, Und das ist so dein Gottesbild. Kann auch sein, dass du ein Gottesbild wie ein Gott hast, wenn er auf den Spielplan tritt, dann bebt die Erde. Auch das ist ein Aspekt Gottes. Und ich glaube, wenn Gott sein Werk tut, dann bebt die Erde. Können ganze Situationen, ganze Völker und ganze Landstriche sich verändern. Auch das ist ein Aspekt Gottes. Aber die Frage hier drin ist, welch ein Gottesbild hat sich so in deinem Herzen verfestigt? Wie ist Gott in deinem Herzen? Welch ein Bild hast du von ihm? Ist er der, der mit Gewalt Steine herausreißt? Einer, vor dem man sich fürchten muss, am besten zurück so in seine Höhle kraucht, wäre gefährlich getroffen zu werden. Es gibt Menschen, die haben, wenn sie ehrlich sind, vielleicht mehr Angst vor Gott, als sie wagen zuzugeben, weil sie ein Bild haben, Gott ist der, wenn ich dem begegne, dann würde es nicht problemlos enden für mich. Kann auch sein, dass du diesen Gott des Feuers hast, als Bild, der deine Sünde sieht, und wenn du nicht rechtzeitig Buße tust, der dich verzehrt, du ständig in einem Gottesbild durch die Gegend läufst, oder innerlich in Angst gerätst. Ich weiß nicht, wie du Gott bisher kennengelernt hast. Ich weiß auch nicht, welches Gottesbild in deinem Herzen ist. Aber interessant, was auf Gottes Herz war mit dem Elia. Er sagte, ich möchte diesem Elia begegnen. Ich möchte ihm mal eine Seite zeigen von mir, so wie ich wirklich bin. Er sagte, tret aus deiner Höhle heraus. Nachdem diese drei Naturgewalten vorbeigezogen waren, und Gott nicht da drin war. Und dann heißt es, und ein sanftes Säuseln war zu hören gewesen. Und da erkannte Elia, da ist Gott drin. Kann sein, dass du in deinen bisherigen Lebenskrisen Gott als den Gott des Feuers, des Erdbebens, des Sturmes vielleicht wahrgenommen hast, sich dieses Gottesbild bei dir verfestigt hat. Ich bin davon überzeugt, Gott hat sich nicht geändert, auch heute nicht. Gott ist immer noch der Gott, der dich auch heute einlädt zu sagen, ich möchte, dass du mich kennenlernst. Ich möchte, dass du mich kennenlernst und ich bin der Gott, der Gedanken der Liebe und des Friedens mit dir hat. Ich bin der Gott, der Sanftmut. Und ich möchte, dass du diese Seite von mir kennenlernst. Ich möchte nicht, dass du ein einsilbiges und ein schmalspuriges Gottesbild in deinem Herzen verfestigst und du so dein Leben gestaltest. Ich muss Regeln einhalten, ansonsten donnert's und scheppert's und es erwischt mich irgendwann mal. Dass du ein Gottesbild bekommst, so wie Gott wirklich ist. Ein Gott der Sanftmut, der dich liebt in deinen Stärken, in all deinem Versagen, in all deinen Schwächen. Der dich einlädt, aus deiner Höhle rauszukommen und sagt, ich möchte dir begegnen. Ich möchte dir begegnen. Es gab für den Elia keinen Zweifel. Er erkannte, jetzt kommt Gott. Am Ende meiner Krise kommt Gott und er begegnet mir. Und er gibt mir einen Teil von sich preis, den ich vielleicht bisher nicht kannte. Ich glaube, auch das möchte Gott heute auch bei uns tun. Gott hat sich nicht verändert. Gottes Wort ist heute noch kräftig. Ich glaube, Gott möchte dich durch Krisen hindurchführen. Auch am Tiefpunkten deiner Krisen wird er dich nicht verhungern lassen und dich rausführen. Aber das sind oftmals auch die Momente in deinem Leben, wo Gott dir neu begegnen möchte. Wo du merkst, du hast einen liebenden Vater, der seinen Sohn auf diese Erde sandte, dass nicht du für deine Sünden büßen musst, sondern dass er sie dir vergibt, wenn du ihm sie gibst. Das ist unser Gott. Ein Gott der Liebe und nicht des Gerichts primär für alle, die diese Gnade ausschlagen in seinem Leben. Da bleibt Gericht über. Das spricht die Bibel ganz deutlich von. Aber jeder, der diese Gnade für sich in Anspruch nimmt, diesen gnädigen Gott annimmt, für den ist neues Leben, ewiges Leben vorbereitet. Eine wunderbare Botschaft. Ich komme zum Schluss. Kann sein, dass Gott zu dir geredet hat, dir seine Hand reicht und du erkennst, ja Gott, möchte mich nicht zugrunde gehen lassen. Du beginnst wieder neu auch Glauben in deinem Leben zu fassen. Und in dir ist dieses Verlangen, ich möchte diesen liebenden Gott, diesen Gott der Gnade, dem möchte ich begegnen. Ich glaube, Gott wartet auf dich. Gott lädt dich ein von ganzem Herzen. Und er ist nicht als ein Gott der Verdammnis hier, sondern als ein Gott der Liebe, der Sanftmut, der Gnade hier. Und er möchte dir begegnen. Und er fordert auch dich heraus und sagt, tritt aus deiner Höhle heraus, begegne mir. Ich möchte euch dazu einladen, dass ihr diesem Gott begegnet. Auf Reinhard bitten, auch uns zu begleiten, noch mit einigen Chorussen. Wenn es dich verlangt, diesem Gott neu zu begegnen, diese Seite von Gott kennenzulernen, fordere ich dich einfach auf und ermutige dich, tritt aus deiner Höhle heraus. Ich möchte für euch beten, möchte euch segnen und ich glaube, Gott wird auch dir begegnen, so wie Gott nur Menschen begegnen kann. Davon bin ich fest überzeugt, er wird dich ermutigen und er wird dich neu kräftigen. Am Ende dieses Weges gab Gott dem Elia eine Verheißung und einen Auftrag. Auch so ist Gott. Er hat einen neuen Weg vorbereitet. Rechne damit, dass Gott auch dieses für dein Leben mit dem Gepäck hat. Er kennt dich, er hat einen Plan für dein Leben. Möchte, dass du diesen neu kennenlernst und diesen Weg gehst. Amen.